EduCouch. Deutsch geht auf Weltreise. 11 Folgen, 11 Länder und 11 Geschichten.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und heute sind wir im Cornelissen Informationszentrum in Berlin und ich darf euch meinen Gast vorstellen. Ihre Stimme kennen wahrscheinlich Millionen von Kindern, zum Beispiel aus der Sendung mit der Maus. Und ihre Geschichte aber, finde ich, glaube ich, kennen deutlich weniger. Mit 14 hat sie mit ihrer Mutter ihre Koffer gepackt und ist von Berlin nach Sao Paulo gezogen und hat ihre Jugend in Brasilien verbracht und ist dann zurück zum Studium nach Deutschland. Heute macht sie Fernsehen für Kinder und erklärt in einem Kinderbuch, was Epigenetik ist. Schön, dass du da bist, Larissa.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du bist ja in Berlin geboren mit einer brasilianischen Mutter und einem israelischen Vater und sprichst heute mindestens 3 Sprachen flüssig. Gleich mal zum Reinkommen die erste Frage. Welche Rolle spielt Sprache in deinem Leben?
Sprache spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben, weil ich einfach zweisprachig aufgewachsen bin und wahrscheinlich auch am Anfang das alles als eine Sprache gesehen habe. Da gibt es auch ganz lustige Geschichten, die meine Mutter erzählt, dass man so diese typischen, weiß ich gar nicht, was das ist, U7, U8 oder was, wo man dann so die ersten Bildchen erkennen muss.
Diese U-Untersuchungen.
Ja, genau, diese U-Untersuchungen. Und wo ich dann halt teilweise die Wörter auf Portugiesisch einfach gesagt habe und der Arzt meine Mutter angeguckt hat und sie immer gesagt hat, ja, das stimmt. Er hat gesagt, naja, ich muss Ihnen ja jetzt vertrauen. So, also Sprache war natürlich für mich schon immer ein großer Baustein, weil ich wusste, dass es unterschiedliche Sprachen gibt auf der Welt. Und wie gesagt, ich ja schon alleine mit 2 von klein auf aufgewachsen bin und dadurch auch schon immer eine große Affinität zu Sprachen hatte. Also es fiel mir immer sehr leicht, auch Sprachen dann zu lernen dadurch.
Es gibt einen schönen Moment, den du schilderst in deinem Buch über das Thema Weintrauben.
Mhm, ja.
Fand ich sehr witzig. Du beschreibst eben, dass du anscheinend im Kindergarten, wenn du Weintrauben wolltest, die Ovaias.
Ovaias, genau.
Vielleicht kannst du mal erklären, wie das, warum?
Ja, also auf Portugiesisch heißt Weintraube Uva und Uvas, ne? Und es wurde mir auch oft wahrscheinlich im Kindergarten sowas gesagt wie Oweia, das machen wir jetzt nicht, Oweia, nicht da hochklettern oder keine Ahnung. Und dann wurden eben aus den Uvas Uvaias und dann habe ich die halt immer bestellt und gesagt, ja, ich möchte gern Uvaias haben.
Gibt es noch mehr so Sprachmomente, die du kennst, wo du sozusagen, also so Kollisionen der Sprachen, die dir in Erinnerung geblieben sind?
Uff, also es gibt auf jeden Fall eine Menge. Ich habe zum Beispiel auch ganz lustig, da war ich schon älter und ich habe mit Freundinnen von mir im Garten gecampt. Also das erste Abenteuer, was man ja vielleicht ganz gerne mal macht, einfach mal im eigenen Garten campen, Zelt aufgebaut und dann mit Taschenlampen da die ganze Nacht irgendwie verbracht und uns kleine Gruselgeschichten erzählt und so. Und dann ist meine Batterie der Taschenlampe schwach geworden und das Licht wurde immer leichter und so. Und dann habe ich gesagt, oh, meine Batterie ist Frack. Und die haben mich so angeguckt, so, hä, wie Frack? Und ich so, die ist Frack. Und es war so für mich total selbstverständlich, dass das ein deutsches Wort ist. Was aber passiert ist, ist, dass ich Fraco ist auf Portugiesisch halt schwach, genommen habe. Und ich habe es einfach total selbstverständlich verdeutscht und gesagt, ja, meine Batterie ist frack. Und habe erst durch die Reaktion meiner Freundin eigentlich gemerkt, nee, warte mal.
Da habe ich was vertauscht.
Ist das nicht so ein richtig, also es ist gar nicht ein deutsches Wort. Was war für mich so total klar eigentlich. Und es gibt das Wort frack ja auch, aber halt eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja. Also solche Sachen sind schon immer mal wieder passiert. Und als ich dann nach São Paulo gezogen bin, auch andersrum. Also sowas wie zum Beispiel Bestelei habe ich auch mal so rausgehauen, dass ich ein Buch Bestelei, also Bestelei um Livro. So. Okay. Und ich habe ein Buch bestellt und habe das dann eben von Deutsch auf Portugiesisch gemacht, indem ich gesagt habe, ja, Bestelei. Und es war so irgendwie für mich auch ein klares portugiesisches Verb. Also ja, so fließende Übergänge.
Du bist schon mitten im Thema, weil du gerade deine Jugend in Sao Paulo angesprochen hast. Ich meine, das war ja schon auch ein krasser Bruch im Sinne von, du warst ja vorher in Deutschland auf der Schule. Ich glaube, du warst ja 14, das ist ja auch schon eine relativ lange Zeit, quasi eine deutsche Schullaufbahn irgendwie. Und auf einmal ist man in einem ganz anderen Schulsystem, aber auch in einer anderen wahrscheinlich Lernkultur und in einem ganz anderen Land.
Ja.
Wie war das auf dich auf einmal alles? Ich meine, du hast natürlich vorher schon Portugiesisch gesprochen zu Hause, aber wie war das auf einmal auf Portugiesisch zu lernen und jedes Fach irgendwie auf Portugiesisch zu haben.
Ja, es war schon krass. Also ich musste wirklich einiges aufholen, weil ich habe zwar Portugiesisch gesprochen, aber ich wurde, wie ich so schön sage, nie so richtig auf Portugiesisch alphabetisiert. Ne? Also ich hatte keinen Schulunterricht auf Portugiesisch. So, ich habe auch zu Hause natürlich irgendwie mal Bücher gelesen und ich konnte auch ein paar Wörter schreiben und so, aber die brasilianisches Portugiesisch, die Grammatik ist unfassbar komplex auch, ne? Es gibt zum Beispiel 7 unterschiedliche Porquês und die schreibt man anders und man setzt sie anders ein und so weiter, also solche Sachen. Und dann bin ich halt nach Brasilien gekommen, dort eben direkt in die 9. Klasse. Wobei das auch nicht 9. Klasse heißt, sondern es heißt Primeiro Colegial, also erste Stufe der Oberstufe quasi, von genau 3. Also es gibt 3 Oberstufenstufen und man macht seinen Schulabschluss nach der 11. Klasse in Brasilien. Das heißt, ich bin 17, so, ne? Genau. Und dadurch kam ich ja direkt schon, also eigentlich an den Start von der schwersten Phase rein und musste komplett irgendwie Grammatik aber von null lernen. Ne? Dann kam natürlich auch dazu, dass ich irgendwie im Portugiesischunterricht dann auch Texte gelesen habe, die historisch waren oder literarisch waren oder so. Ne? Also so wie wenn wir jetzt einen Goethe lesen oder so. Und ich einfach teilweise dachte, okay, was ist das für eine Sprache?
Keine Ahnung. Die kenne ich gar nicht.
Ja, weil so ja natürlich niemand zu Hause spricht. Mhm. Ne? Ja, das war schon eine sehr große Herausforderung. Und ich musste auch sehr viel Nachhilfe nehmen, um das in irgendeiner Weise so aufzuholen, dass ich bestehe.
Ich meine, das kommt noch dazu, das beschreibst du ja auch in deinem Buch, das ist ja auch ein Thema der Pubertät, das kommt ja auch noch mit dazu. Ja. Das heißt, es ist ja auch noch mal eine Phase, in der man sich als junger Mensch ja auch noch mal anders finden muss.
Ja, das heißt, man hat so viele Themen.
Ja, genau, ich meine, das ist ja auch schon eine Challenge an sich, ein junger Mensch zu sein.
Ja.
Du beschreibst, das fand ich dann ein bisschen komisch, weil ich bin in Mathe ganz schlecht, dass Mathe dein Rettungsanker war, verstehe ich gar nicht. Aber wie beschreib das mal, warum hat dir Mathe geholfen?
Naja, es ist ja so, stell dir vor, du kommst dann halt an eine Schule und abgesehen davon, dass du auch irgendwie viel mit dir selbst zu tun hast, ne, du irgendwie deinen Platz finden möchtest. Ich kam ja auch noch in eine Klassengemeinschaft, die sich seit 9 Jahren kennt. So. Und da kam ich dann als einzige Person neu rein. Wobei nicht ganz als einzige, weil es gab immer so den Teil der Expats, also die deutschen Kids, sage ich mal, die aufgrund der Arbeit von ihren Eltern irgendwie für ein paar Jahre nach Brasilien versetzt wurden. Die kamen natürlich auch in diese Schule teilweise, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Und dadurch kam ich auch schnell so in diese Clique der Expats rein, weil wir zumindest, was das anging, irgendwie eine ähnliche Situation hatten. So, wir waren plötzlich an einem Ort, wo wir es uns mehr oder weniger nicht wirklich selbst ausgesucht haben und waren dann eben auch konfrontiert damit. Ne? Aber der Rest, also ich sag mal so, die Brasilianerinnen und Brasilianer, die dort auf die deutsche Schule gegangen sind, weil sie entweder familiäre Wurzeln hatten oder das einfach nur eine sehr gute Schule war und dadurch so die Upper Class ihre Kids da draufgeschickt hat, die kannten sich halt seit klein auf, also sogar noch länger als 9 Jahre, weil die teilweise sogar schon im Kindergarten auf dieser Schule waren. Ne? Es ist halt so ein Konzept, dass du eigentlich von klein auf bis Ende in einer Schule bleibst, was ich jetzt gar nicht so doof finde, aber genau, und das war natürlich eine Situation, da wollte man schon reinkommen, dann war man irgendwie 14, dann wollte man natürlich Freunde finden, man wollte aber auch irgendwie beim anderen Geschlecht vielleicht auch ganz gut ankommen und all diese Themen. Das heißt, Sprache war plötzlich so omnipräsent auch, ne? Also das ging ja auch los mit so Slangs oder so, so Jugendsprache, die ich ja auch überhaupt nicht konnte auf Portugiesisch, dass ich echt so einen Overload hatte. Und vor allem mir in den brasilianischen Schulfächern es mir sehr schwer fiel, so das alles aufzuholen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass Mathe einfach überall gleich ist, auf der ganzen Welt. Und es ist eine Universalsprache. Und es ist halt total egal, ob ich 1+1 oder um mein Zoom sage, das Ergebnis ist dasselbe. So. Und das fand ich irgendwie total cool. Also es war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, ach krass. Und plötzlich war Mathe ein Fach, was mir keine Sorgen gemacht hat, worum ich mich nicht wirklich kümmern musste, weil ich es halt auf Anhieb verstanden habe. Und da überall auf dem gleichen Level war, wie die anderen Schülerinnen und Schüler dort eben auch. Und deswegen war das ein bisschen mein Rettungsanker, weil ich mich dann darin so ein bisschen entspannen konnte und es mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat plötzlich. Außerdem kam noch dazu, dass der Stiefvater, zu dem wir gezogen sind, ja, nach Sao Paulo, der dritte Mann meiner Mutter, der ist, oder der war, jetzt ist er in Rente, aber der war damals ja noch theoretischer Physikprofessor an der Universität Sao Paulo. Und ja, der war natürlich sehr gut in Mathe.
Und der konnte
mir, der konnte mir auch einfach richtig, richtig gut helfen. So.
Du bist ja dann mit 19, wenn ich es richtig gelesen habe, zurück nach Deutschland zum Studium.
Ja.
Erstmal warum? Also ich meine, warum quasi wieder zurück?
Das war eigentlich sowieso mein Plan. So, das war mein Plan, als meine Mutter gesagt hat, okay, wir ziehen jetzt nach Brasilien. Dann war erstmal, war ich not so amused, muss ich sagen. Das war auch so ein Prozess. Als es das erste Mal auf der Bildfläche erschien, fand ich es okay. Da war ich 12. Es hat dann insgesamt halt noch 2 Jahre gedauert, bis wir alles abwickeln konnten und wirklich ja, Berlin verlassen konnten. Und in diesen 2 Jahren kann man sich ja vorstellen, zwischen 12 und 14 passiert halt sehr viel in einem Leben eines pubertierenden Menschen. Außerdem kam ja noch dazu, dass in Berlin man ja bis zur inklusive 6. zur Grundschule geht. Das heißt, mit 12 war ich in der 6. Klasse und ich wusste, okay, nächstes Jahr sind sowieso ganz viele Dinge anders. Ne? Wir müssen sowieso die Schule wechseln, die Grundschule hört auf. Man kommt vielleicht auf eine weiterführende Schule, sei es jetzt Gymnasium, Realschule, was auch immer. Aber da ist eh ein Wechsel drin. Ne? Man hat neue Leute in der Klasse und so weiter. Und deswegen war es eh so ein Punkt für mich, wo ich mit 12 gesagt habe, okay, es wäre okay für mich, jetzt nach Brasilien zu gehen. Es hat aber eben noch 2 Jahre gedauert. Und ich bin dann noch in Berlin auf ins Gymnasium gekommen und habe die 7. Klasse gemacht und die 8. Klasse und auch noch die Hälfte der 9. Klasse und war natürlich in einem neuen Freundeskreis etc. pp. Hatte meinen ersten Freund und dann war es natürlich 2,5 Jahre später total kacke, jetzt zu gehen. Und deswegen war dann der Deal für mich auch in meinem Kopf, okay, ich mache das meiner Mutter zuliebe auch und komme dann aber zum Studieren zurück nach Deutschland. Also ich brauchte das für meinen Kopf sowieso zu wissen, okay, ich mache das jetzt maximal 5 Jahre und dann komme ich eh wieder zurück. Und deswegen war das von Anfang an eigentlich der Plan. Es gab dann einen kurzen Erschütterungsmoment, den ich gerne erzähle, weil ich glaube, den gibt es so gar nicht so im Buch. Aber ich bin ja nicht mit meinem leiblichen Vater, sondern mit meinem israelischen Vater bin ich nicht wirklich aufgewachsen. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt und ich hatte einen deutschen Stiefvater, der mich eigentlich großgezogen hat. Der so für mich auch in Beziehung, also so in ganzen Erziehungssachen und so auf jeden Fall die Hauptrolle gespielt hat von meinen 3 Vätern. Und die haben sich dann getrennt, als ich 12 war. Und das war auch so ein bisschen der Moment, wo meine Mutter gemerkt hat, sie ist nicht mehr so happy hier und sie möchte gern zurück nach Brasilien. Und trotzdem war die Beziehung weiterhin total gut und das war auch sehr freundschaftlich zwischen denen. Und ich hatte ein ganz enges weiteres Verhältnis zu meinem Stiefvater. Und deswegen war auch in dem Moment, als wir entschieden haben, wir gehen nach Brasilien, auch zu dem neuen Mann meiner Mutter und so, war für mich irgendwie okay. Ich dachte, gut, dann komme ich nach 5 Jahren wieder und dann ist ja hier auch mein Stiefpapa noch in Berlin und der kann mich dann unterstützen und so weiter. Und der ist sehr plötzlich verstorben, als ich 17 war und in Brasilien ja war. Und das war ganz am Anfang von meinem letzten Jahr, also Abi-Jahr eigentlich, weil die brasilianischen Schulabschluss machst du nach der 11., dann machst du noch ein Jahr drauf, um das Abitur zu machen auf dieser deutschen Schule in Brasilien. Und das muss ich sagen, das war schon so ein Moment, wo ich nochmal darüber nachgedacht habe, ob ich das jetzt packe, so zurückzukommen nach Deutschland, weil ich wusste, ich bin dann eigentlich ganz alleine hier. Also mein Stiefvater war halt nicht mehr da. Und das hat mir natürlich schon auch irgendwie Angst gemacht. Und ich hatte Respekt davor, mit 19 irgendwie ganz alleine nach Deutschland zu kommen und diese ganzen Erwachsenen-Themen plötzlich alleine zu konfrontieren. Aber da muss ich sagen, war meine Mutter sehr unterstützend. Und die hat gesagt, pass auf, wenn du die Möglichkeit hast, in Deutschland zu studieren, dann solltest du das auf jeden Fall wahrnehmen, weil es ist einfach so, das Bildungssystem in Europa besser ist. Du hast einfach so viel mehr Möglichkeiten. Es kostet nicht so viel und so weiter. Also es ist halt einfach auf so vielen Ebenen so viel besser. Und meine Mutter weiß das und meiner Mutter war es auch immer wichtig, irgendwie, dass ich eine gute Bildung genießen darf. Und die hat das dann sehr unterstützt und die hat gesagt, du wirst es schaffen und auch wenn es irgendwie mal nicht geht, wir haben die Mittel, du kannst jederzeit hierher kommen oder wir kommen zu dir und so weiter. Und deswegen, ja, habe ich den Schritt dann trotzdem gemacht mit 19.
Halbzeit auf der Edu-Couch. Diese Staffel entsteht in Kooperation mit Cornelsen und dem Goethe-Institut USA. Danke an die Partner, die unsere Reise durch 11 Länder möglich machen. Halbzeit, Ende.
Du warst ja dann, glaube ich, 14 bis 19, also 5 Jahre in Brasilien. Gab es dann so eine Art von Reverse-Schock quasi? Du bist ja dann nach Stuttgart und hast dort Kommunikationswissenschaften studiert und dann später in Weimar an der Uni. Das sind ja, also Stuttgart ist ja eher so ein bisschen konservativ, schätze ich mal, Schwabenland. Und ich meine, das ist immer ein Vorurteil, aber ich meine, ich schätze mal, in Brasilien war es vielleicht ein bisschen anders. Wie war das sozusagen kulturell dann oder auch sprachlich dann auf einmal wieder komplett den Schwenk anders zu machen?
Also ich sage mal ganz selbstbewusst, ich hatte wirklich einen Kulturschock.
So. Also ernsthaft?
Ja, ich hatte einen ernsthaften Kulturschock, als ich von São Paulo nach Stuttgart gezogen bin. Weil mein Deutschland war ja bis dato immer Berlin. So, und ich meine, Berlin ist sehr multikulturell. Ja, hier ist wirklich ja alles vertreten, sehr divers und dadurch auch eine wahnsinnig tolerante Stadt. So, sage ich wirklich ganz ehrlich und selbstbewusst. Und will nicht sagen, dass die Stuttgarter nicht tolerant sind, um Gottes Willen, aber es ist einfach wirklich, da herrscht eine andere Mentalität. Da ist auch vielleicht noch sehr viel mehr Tradition drin und so weiter. Also der ganze Süden Deutschlands, sage ich mal, ist etwas konservativer und traditioneller jetzt als Berlin. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und das war natürlich dann schon echt für mich ein Schock, weil ich halt von Berlin, dem Bild von Deutschland, dann nach Brasilien gegangen bin. Das ist wirklich eine ganz andere Mentalität. Die Brasilianerinnen und Brasilianer sind einfach da sehr südländisch, kann man schon so sagen, sehr körperlich, sehr laut, sehr offen auch, ne? Das war auf jeden Fall was, das war krass. Das war sehr krass und ich musste mich da wirklich erstmal irgendwie orientieren und zurechtfinden und bin da auch in 3 Jahren nicht wirklich gut angekommen, muss ich sagen. War nicht so meins und vor allem war ich halt dadurch sehr schnell auch so der Exot oder irgendwie fremd. Und dann natürlich auch noch dieser Dialekt, so der wirklich auch schwierig war für mich. Ich hatte eine Kommilitonin, total liebes Mädchen und ich mochte sie sehr gerne. Aber die kam so von der Schwäbisch Alm. Und wenn die losgelegt hat, ich habe kein Wort verstanden, wirklich null. Und ich war echt immer so. Und ich meine, ich war ja keine Ausländerin, ich bin ja Deutsche, aber ich hab mich richtig noch mal mehr so gefühlt, als wäre ich irgendwie nicht Teil von dieser Gesellschaft. So. Und das das war schon nicht meins. Ich sage mal, ich fand die Stadt eigentlich toll. Es ist auch eine schöne Stadt, ja, so mit der Kessellage. Und ich habe an der Universität Hohenheim studiert. Das ist ja ein altes Schloss und mit dem schönen Schlosspark und so weiter. Das war schon alles irgendwie schön, aber kulturell war es ein Schock.
Es ist total spannend, auch die verschiedenen, also bist ja irgendwie immer auch diese Sonderrolle. In Brasilien warst du ja eher die Deutsche.
Ja.
Und jetzt bist du auf einmal wieder die Brasilianerin.
Ja.
Stelle ich mir auch sehr spannend vor irgendwie. Also spannend, in dem Fall eher herausfordernd als spannend.
Ja. Manchmal bin ich auch jetzt mittlerweile ja auch die Israelin oder so. Ich finde es immer ganz lustig, dass ich gerade so in der muslimischen Community, wenn ich jetzt sage, ich bin Brasilianerin, dann sagen die immer so, nee, glaube ich nicht. Du hast irgendwas.
Wieso?
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie sehen die mir das an. Also tatsächlich optisch ich auch näher an meinem Vater dran bin als an meiner Mutter, muss man sagen. So rein optisch.
Vielleicht ist es ein guter Punkt, mal auf dein Buch zu kommen.
Ja.
Der erste Fakt ist, der mich verwundert hat. Ich meine, wir sind ja ein Schulbuchverlag und deine Widmung, die du da reingeschrieben hast, ist nicht an deine Mama oder an wen auch immer, sondern eine Grundschullehrerin nachreden wir darum, warum du das Buch geschrieben hast, aber warum die Widmung an deine Grundschullehrerin?
Ich habe ja durch das Buch zeigen wollen, dass wir mehr sind als unsere Gene, die in uns drinstecken. Ne? Es gibt ja diesen wundervollen, spannenden, total faszinierenden Bereich der Epigenetik, der eben die Brücke schlägt zwischen Umwelteinflüssen hin zu unseren Genen, ne? Also, dass die Umwelteinflüsse eine viel größere Prägung unserer Identität bis hin eben wirklich tatsächlich zu unserer DNA-Kodierung, sage ich mal, haben kann. Und das finde ich phänomenal und wahnsinnig faszinierend. Und deswegen habe ich ja irgendwie auch ein Stück weit dieses Buch geschrieben. Und wenn man das halt einfach wirklich so nimmt und es mal überlegt und dann in sich geht und auch guckt so, okay, warum bin ich denn heute so, wie ich bin? Und was hat es eben nicht nur mit den Menschen zu tun, die jetzt irgendwie in meiner direkten Familie sind, sondern vielleicht eben auch Leute, die anders wichtig waren in meinem Leben, war ich eben wirklich oder bin ich der festen Überzeugung, dass ich heute als Journalistin arbeite, dass das viel mehr mit meiner Grundschullehrerin Ursula Oppenberg-Harder zu tun hat, als jetzt irgendwie mit irgendeiner Person aus meiner Familie. So. Und deswegen fand ich das sehr passend, dieses Buch eben nicht meiner Mama oder meiner Oma oder meinem Opa oder wem auch immer zu widmen, sondern meiner Grundschullehrerin, die, glaube ich, wirklich diesen Keim in mir gesät hat. So, diese Neugier für Geschichten, dieses Talent fürs Schreiben herausgekitzelt hat. So, das hat die tatsächlich ganz früh erkannt und sehr gefördert und gefordert.
Ich ziehe jetzt eine Frage, glaube ich, vor, weil die total gut passt. Wollte ich eigentlich ganz am Ende stellen, aber ich meine jetzt ein, sagen wir in dem Fall wirklich ein Kind oder eine Jugendliche, sozusagen, die sehr nicht sprachbegabte Eltern hat oder zumindest meint, dass ihre Eltern nicht sprachbegabt sind und sagt, ja, warum sollte ich jetzt Deutsch zum Beispiel lernen oder eine andere Fremdsprache? Weil, ich meine, ich werde es wahrscheinlich eh nicht packen, weil meine Eltern, die sind eher so mathematisch begabt oder eher, Sprachen liegt denen nicht so. Was würdest du der Person erwidern im Sinne von, du solltest vielleicht doch eine Fremdsprache lernen?
Die Epigenetik beweist, dass du selbst einen Teil deiner Biologie in der Hand hast. Das heißt, du kannst Dinge formen und dadurch auch für dich, aber auch für deine Kinder oder deine Enkelkinder, also die nächsten Generationen, Talente setzen. Ne? Also das ist ja genau das Beispiel, was ich ja eigentlich auch lebe. Ich habe in meiner Familie niemanden wirklich, der jetzt besonders in so einen kreativen Beruf gegangen ist oder der schreibt oder der irgendwie Medien macht oder vor der Kamera stand oder in irgendeiner Weise. Also selbst wenn ich in meine Großeltern und Urgroßeltern-Generation schaue, wobei man da natürlich auch ein bisschen anderen Kontext noch betrachten muss, das muss man schon sagen. Also vielleicht gab es das, aber es wurde dann unterdrückt oder was auch immer. Bin mir aber sicher, dass wenn du dir ganz viel Mühe gibst und über einen sehr langen Zeitraum eben versuchst, eine Sprache zu lernen, dass du es erstens schaffst und zweitens dir auch andere Leute suchen kannst, die dich dabei unterstützen und drittens es nicht nur schaffst für dich, sondern eben es vielleicht so sehr schaffen kannst, dass sich das in die DNA deiner Kinder oder zumindest deiner Enkelkinder einschreibt und die dann schon mit einem anderen Sprachtalent auf die Welt kommen.
Also man kann quasi, du schreibst, glaube ich, das immer ganz gut in deinem Buch ganz schön, das ist eine Superkraft, die man dann quasi weitergeben kann, dadurch, dass man, erstmal hat man ja selber was davon.
Du kannst erstmal die Superkraft selber schaffen und dann kannst du sie auch vererben.
Also ich habe das so noch nie gesehen gehabt und finde es total, total schöne Sicht auf Sprachenlernen. Auch mal einen ganz anderen Aspekt, den man, glaube ich, sonst noch gar nicht hatte, warum man Sprachen lernt, nicht nur für sich, sondern auch für die Nachkommen.
Ja.
Wir haben ein Format quasi bei unserem Podcast in dieser Staffel, das ist die rote Karte, weil wir haben ja jetzt anlässlich der Fußball-WM den Podcast gestartet. Du darfst jetzt eine rote Karte vergeben an ein Klischee, was dir schon immer stinkt, was dich nervt.
Also passend zur Fußball-WM nervt es mich, dass sehr viele Menschen glauben, wenn man Brasilianer ist oder Brasilianerin ist, dass man wahnsinnig gut Fußball spielen kann. Einfach so. Ja, das ist auch echt so. Das ist wirklich so ein Klischee, das zieht sich durch. Und ich muss auch sagen, es gibt leider auch Landsfrauen und Landsmänner, die das auch sehr gerne pushen, die sich dann auch eben in Deutschland irgendwie medial genauso hinsetzen und sagen, ja, in Brasilien, da spielen alle Fußball oder tanzen Samba. Was anderes machen die nicht, so nach dem Motto. Ja, aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall auch was, womit ich immer wieder konfrontiert wurde, weil ich kann zum Beispiel gar keinen Fußball spielen. Ich habe sowieso null Affinität so zu Ballsport. Und das wurde mir aber immer wieder so hingeworfen. So, ja, du bist eine Brasilianerin, musst du Fußball spielen können. Und ich mir so, nein. Warum? Weißt du? So, kann man ja auch nicht zu dir sagen, ja, du bist Deutscher, also musst du doch Schuhplatteln können. Oder den ganzen Tag Lederhose tragen.
Oder sehr ordentlich sein, was auch immer. Ja.
Steif. Das korrekt, ist ja auch, das korrekt gibt ja auch sein. In die andere Richtung, ne? Muss ich ja auch sagen. Ich bin dann nach Brasilien gekommen und dann haben natürlich auch Brasilianer Vorurteile den Deutschen gegenüber und sagen dann irgendwie, ja, die Deutschen sind alle kalt und die sind steif und die haben alle Stock im Popo, so nach dem Motto. Und da habe ich auch immer gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht und so. Und ich finde zum Beispiel, dafür sind Deutsche sehr loyal, also viel, viel loyaler als in anderen Kulturen vielleicht so. Ja.
Wir haben jetzt auch wieder passend zur WM eine Elfmeterrunde, also Blitzfragen.
Okay. Blitzfragen heißt, du stellst eine Frage, ich antworte wie
genau.
Blitz.
Genau, ganz schnell. Sao Paulo oder Berlin?
Berlin.
Lieblingsberliner Wort?
Knorke.
Lieblingsthüringisches Wort?
Noch.
Lieblingsportugiesisches Wort?
Saudade.
Was heißt das?
Saudade ist, gibt's keine richtige Übersetzung, aber es heißt sowas wie Vermissung, aber in einer viel leidenschaftlicheren Art. Also es heißt mehr als Vermissung, es ist irgendwie was Tieferes.
In welcher Sprache fluchst du?
In allen.
Wo kannst du am besten fluchen? Was denkst du, wo fluchst du am besten?
Ich glaube meistens irgendwie vor meinem Computer. Also wenn irgendwas nicht funktioniert so technisch, dann bin ich ganz schnell so.
Wie hört sich das dann an?
Das ist nicht jugendfrei. Soll ich das jetzt hier raushauen oder was? Dann sage ich so eine verdammte Scheiße. So, warum geht das jetzt nicht? Verdammter Mist. So.
Also auf Deutsch.
Ja, das, also ich habe es jetzt auf Deutsch gemacht, aber ich kann natürlich auch sowas sagen. Egal, alle, wir Merde.
Sehr schön. Was erklärt Brasilien in einem Satz?
3 Klimazonen, 3 Zeitzonen.
Wissen macht A oder Sendung mit der Maus?
Das ist so gemein. Das ist so, als würdest du nach einem Lieblingskind fragen. Das ist ja furchtbar. Ja, beide liebe ich, wenn ich mich entscheiden muss. Ach, keine Ahnung. Das ist wirklich gemein.
Ein Joker.
Joker, ja.
Wem drückst du jetzt bei der WM die Daumen? Deutschland oder Brasilien?
Diese WM Brasilien. Ich kann dir auch meine Regel erklären. Ich bin immer für das Land, in dem ich gerade nicht lebe. Weil dadurch, dass ich jetzt in Deutschland lebe, möchte ich meinem Land Brasilien was geben. Und ich finde es total schön, auch in Deutschland dann in die brasilianische Community einzutauchen. Und ja, WM ist dafür halt echt ein cooles Event. So.
Wer wird Weltmeister?
Brasilien.
Kaffee oder Mate?
Kaffee.
Und letzte, in welcher Sprache träumst du?
Das hängt davon ab, von wem und was ich träume tatsächlich. Also die Sprache wechselt in Bezug auf die Personen, die mir im Traum begegnen.
Okay, also multiple Sprachen.
Ja, tatsächlich. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Cousine träume, dann spreche ich ganz klar Portugiesisch mit ihr und sie mit mir im Traum. Und ja, oder wenn ich an bestimmten Orten bin, so.
Ja. Abgefahren.
Ist wirklich ganz natürlich. Und was auch lustig ist, dass ich zum Beispiel die Handynummer meiner Mutter nur auf Portugiesisch sagen kann. Also, weil die
Erinnerung eher, quasi auf Portugiesisch genau, abgespeichert
weil, ist. Genau, weil die Handynummer ist auch eine brasilianische Nummer und die hat sie halt, seit wir da in Brasilien gelebt haben und da habe ich sie dann halt gelernt auf Portugiesisch. Das heißt, wenn ich die tippen will, dann muss ich sie mir immer auf Portugiesisch vorsagen, um zu wissen, welche Zahl kommt.
Das ist witzig. Ja. Wir sind bei der Nachspielzeit angekommen. Eine okay. Letzte Frage. Und es ist eher eine Sache, die ich in deinem Buch gelesen habe. Du schreibst, erstmal hast du kleine Finger. Wäre mir jetzt nicht aufgefallen.
Nein, ich habe einen zu kleinen Finger.
Ah.
Du kannst ja mal gucken bei dir. Normalerweise geht der kleine Finger bis zum ersten Knick vom Ringfinger. Ja. Bei dir ist es so, genau. Bei mir fehlt ja ungefähr, das ist bei beiden so und das ist ein genetisches Merkmal. Das sieht man auch nur eigentlich, wenn man die so dran hält.
Mhm.
Aber ja, ich habe das und meine Mutter hat das auch. Wir haben die zu kleinen Finger.
Wäre mir nicht aufgefallen.
Ja, das fällt auch so normal nicht auf, aber wenn man es so macht, finde ich, sieht man es schon.
Ja,
dass er ein bisschen proportional zu kurz ist.
Ja. Ja, man muss mal drauf achten. Ja. Und das, was ich sehr witzig fand, und vor allem sagst du auch, wenn ich dich treffe, darf ich dich fragen.
Ja.
Und du würdest das auch zeigen.
Ja.
Rückwärts trinken.
Über Kopf trinken.
Über Kopf trinken, genau. um quasi keinen Schluck auf mehr zu
genau,
haben.
Genau, ja.
Das wäre sozusagen die Nachspielzeit. Zeig uns
okay.
das mal.
Ja, sehr gerne. Also, ich habe wirklich als Kind oft sehr viel und sehr lange Schluck aufgehabt und alles hat nicht geholfen, erschrecken nicht, Luft anhalten nicht und so. Das Einzige, was bei mir geholfen hat, ist über Kopf trinken. Und zwar muss man das so machen, du nimmst halt ein ganz normales Glas und normalerweise setzt du ja so an, ne? Also dass du den Rand hier auf die Unterlippe setzt, so den äußeren Rand auf die Unterlippe. Und jetzt zum Kopf übertrinken gehst du andersrum, setzt du den inneren Rand auf die Unterlippe. Mhm.
Oh. Das ist abgefahren.
Stehst auf.
Okay.
Ah.
Und dadurch fließt dann das Wasser so auch in deinen Mund, aber über Kopf. Und der Trick daran ist eigentlich nur, dass du...
Und es hilft?
Es hilft total. Es war bei mir dann immer alles vorbei. Und genau, der Trick ist eigentlich nur, dass du nicht vergessen darfst, den inneren Rand in dem Moment dann auf die Unterlippe zu packen.
Perfekt. Vielen Dank, Clarissa. Danke für das spannende Interview und deine eine kleine Reise durch dein Leben.
Sehr gerne.
Und wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall jedem, der Kinder hat, aber auch für Erwachsene. Ich finde es auch mal ganz schön, Kinderbücher zu lesen, weil man ich finde, weniger anstrengend muss, die Dinge zu verstehen, weil sie einfacher beschrieben sind. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das mal zu lesen. Und ansonsten vielen Dank, dass du heute da warst. Und
danke für die Einladung.
Bis nächstes Mal.
Danke. Ja, danke. Sehr gerne.